Herzlich willkommen zurück bei Finanzrauschen, dem Podcast für Banker. Mein Name ist Sascha Wolf von DGNX Solution, dem Fachverlag der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Und ich bin Redakteur und Produktmanager im Bereich Content und Bankausbildung. Sie haben es vielleicht schon bemerkt, wir haben ein neues Design. Und ich muss gestehen, das habe ich tatsächlich vollkommen unterschätzt. Ich dachte, ja, da wird schnell ein Foto gemacht, dann klatschen wir da noch unsere Farben drauf, Text einfügen und fertig. Falsch gedacht. Bis man da alles tatsächlich berücksichtigt hat, wie Mobil, Ansicht, Optimierung, CD und Co. Und dann wirklich alles so ist, dass es alle Beteiligten glücklich sind, das dauert seine Zeit. Das musste ich jetzt lernen. Jetzt ist es aber fertig. Mir gefällt es sehr gut und ich bin gespannt, was Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das auch sehr viel mit Veränderung und Neuerung zu tun hat. Und zwar KI oder AI. Es ist ja in aller Munde, überall wird darüber gefachsimpelt und wir wollen das Thema heute einmal ganz von vorne aufrollen und schauen, worum geht's denn hier eigentlich? Wie wirkt sich KI auf die Finanzwelt aus und gibt es da denn überhaupt schon Spielregeln? Seien Sie gespannt. Finanzrauschen, der Podcast für Banker. Hier geht es um regulatorische Themen und das speziell für Bankangestellte. Darüber hinaus stellen wir Best Cases aus der Praxis vor. Im Gespräch mit Leuten, die sich auskennen, geben wir Impulse für Ihren Arbeitsalltag. Mein heutiger Gast ist ein vertrauter Kollege, denn er ist als Business Development Manager in unserem Haus tätig. Stefan Prinz, herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Sascha, freue mich über die Einladung und ja, dass wir heute über das Thema sprechen können.
Stefan, in deiner Position, für was bist du da grundsätzlich verantwortlich und was hat das Ganze denn mit künstlicher Intelligenz zu tun?
In meiner Position als Business Developer schauen wir uns im Bereich Medienformulare an, wie können wir für uns, für unsere Kunden, aber auch für uns intern künstliche Intelligenz praktisch einsetzen, was für Möglichkeiten gibt es da und wo können wir einfach unsere Mehrwerte da ableiten aus den Möglichkeiten, die sich ergeben.
Es gibt ja tatsächlich viele Bereiche, wo KI dann jetzt schon Einzug hält, beziehungsweise wo es immer wieder thematisiert wird. Von algorithmischem Handeln bis hin zu Betrugsprävention. Also KI revolutioniert ja die Art und Weise, wie Unternehmen, aber auch Finanzinstitute arbeiten. Wie genau kann man denn diese Technologie einsetzen? Und welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus? Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen hinterfragen und wollen aber mal ganz am Anfang beginnen. Stefan, daher meine erste Frage an dich. Was versteht man denn unter KI? Was ist denn künstliche Intelligenz?
Ja, künstliche Intelligenz gibt es ja schon seit einer ganzen Weile. Sie hat jetzt erst seit 2022 nochmal eine besondere Sichtbarkeit erhalten durch ChatGPT von der Firma OpenAI. Aber wie gesagt, gibt es schon länger. Erste Anwendungen waren damals schon in den 60er Jahren, nach dem Ende der 50er Jahre ein künstliches neuronales Netzwerk erschaffen wurde. Und wie gesagt, gibt es schon eine Weile, bis jetzt vor allen Dingen im Bereich Datenverarbeitung, Datenanalysen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was es für Möglichkeiten oder für Modelle da auch gibt. Eine sehr gute, die ich jetzt vor kurzem erst gelesen habe, ist von einem Blogger und Datenschutzexperten, der heißt Dr. Klaus Meffert. Und er hat es so formuliert, er sagte, als künstliche Intelligenz wird ein künstliches System bezeichnet, das versucht, ein Problem auch bei unscharfer Vorgabe auf eine nicht konkret vorgegebene, lösungsorientierte Weise zu lösen und dazu bestehendes Wissen mit neuem Wissen kombiniert und Schlussfolgerungen zieht. Das fand ich also, wie gesagt, eine ganz gute Definition, denn im Grunde genommen ist es genau das, was auch menschliche Intelligenz macht, nämlich eben nicht wie früher die Computer einfach 1:1 digital, ja, nein, und wenn nein, dann stürzt es ab. Dann einfach zu sagen, menschliches Verhalten macht auch Dinge möglich, zieht Schlussfolgerungen und kombiniert. Und da ist die künstliche Intelligenz heute auch angekommen.
Inwieweit braucht eine solche künstliche Intelligenz oder eine solche Technologie dennoch den Menschen heutzutage, wenn du jetzt sagst, sie lernt immer weiter aus unscharfen Befehlen quasi, schafft sie Konkretes? Inwieweit ist dann noch das Eingreifen des Menschen vonnöten?
Wie der Mensch macht auch die künstliche Intelligenz in der heutigen Form durch ihres kreative Erschaffen von Ableitungen natürlich auch Fehler, dass sie Sachen falsch interpretiert oder Daten Aktualität nicht richtig betrachtet und kann dann eben auch auch Falschaussagen machen. Also sie ist sozusagen inzwischen nicht mehr in der Rolle, dass sie sagt, weiß ich nicht, wie früher noch Karl die Klammer. Vielleicht kennt sie noch der eine oder andere aus dem Office-Programm damals, sondern sie liefert Ergebnisse und trägt die mit einem gewissen Selbstverständnis vor, auch wenn sie eben falsch sind. Deswegen lohnt es sich immer bei Ergebnissen, die wirklich primär auch mit künstlicher Intelligenz geschaffen worden sind, nochmal einen kontrollierenden Blick drauf zu werfen und zu schauen, stimmt das alles, kann das sein, ist es schlüssig?
In der heutigen Zeit ist es ja tatsächlich so, ich habe das eingangs schon mal gesagt, dass KI immer präsenter wird im Arbeitsalltag. Jetzt nicht unbedingt direkt vielleicht in finalen Anwendungen, aber in allen möglichen Bereichen wird darüber nachgedacht und immer wird gesagt, ja, das macht ja die KI, das macht ja die KI. Was ist denn der Stand heute? Also welche KIs gibt es denn schon, die funktionieren und wo man sagen könnte, okay, da funktioniert eine KI und kann man die eventuell tatsächlich auch so nach Rubriken schon trennen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall grob zwei Kategorien, die man schaffen kann oder wo man sie einsortieren kann. Und zwar einmal die sogenannte prädikative KI. Die ist schon etwas älter. Die ist eben sehr geeignet dafür, bestimmte Anfragen zu übernehmen, weil sie sich Daten anschaut, Datenmengen analysiert und Muster ableitet und dann eben auf Basis dieser Muster eine Prognose schafft. Also Sie kennen das beim Assistenzsystem vom Auto, wenn die Entfernung einfach immer geringer wird, piepst das Gerät immer mehr und da ist eben genau auch eben ein Anwendungsfall für diesen Thema. Das ist, wie gesagt, die prädikative KI, die sich sehr gut für Analysen eben eignet. Oder jetzt die neuere generative KI, die hat eben ähnliches Verständnis, hat aber eben als Neuerung diese Möglichkeit, Ergebnisse auch zu produzieren und sozusagen auf Basis von dem Gelernten, von den erkannten Mustern auch eben Entscheidungen abzuleiten und Vorschläge zu machen. Und das ist natürlich auch das, was die Nutzerinnen und Nutzer fasziniert. Eben, ich hatte gerade am Anfang das Beispiel mit ChatGPT genannt, dass das sozusagen jetzt für normale Menschen ohne IT-Fachkenntnisse im Alltag benutzt werden kann und man, sage ich mal, völlig kostenlos schaffen kann, das fasziniert natürlich die Menschen und hat die Markteinführung von dieser Anwendung, von dieser App zur erfolgreichsten bis jetzt überhaupt gemacht. Also noch nie war in so kurzer Zeit ein Produkt so schnell am Markt und hat so schnelle Downloads und Nachfrage geschaffen. Also das ist tatsächlich eben das, was faszinierend ist.
Manche werden es ja schon aus den ersten Testversuchen kennen. Gerade ChatGPT spuckt ja manchmal aber auch Quatsch aus. Also kann man diesen Ergebnissen immer blind trauen oder kann man sagen, auch so eine generative KI, die jetzt ja quasi die nächste Generation künstlicher Intelligenz ist, spuckt Ergebnisse aus, die zu hinterfragen sind?
Absolut, auf jeden Fall. Da sollte man immer hinschauen. Man spricht bei der KI vom sogenannten Halluzinieren. Da muss man auf jeden Fall ein Augenmerk darauf achten, dass man da eben nicht Informationen verwendet, ohne sie zu überprüfen. Zumal man eben im Kontext von KI auch wissen muss, die ist nur so gut, wie sie Daten, die sie gefüttert hat, im Falle von ChatGPT 3.5, was ja aktuell am Markt ist, sind eben die Daten nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst. Und wenn man da jetzt einen aktuellen Präsidenten von einem Land XY nachschauen möchte, oder erfragt, dann kann das durchaus sein, dass der Präsident gar nicht mehr in der Regierung ist, sondern dass es einen neuen Gewählten schon gibt. Von daher, das ist eben ein Beispiel dafür, dass man da auch beim Thema Datenfütterung der KI und Training der KI schauen muss, welche Daten liegen da zugrunde, wo ich dann hinterher die Ergebnisse verwenden möchte, ja.
Das heißt, wenn wir jetzt mal kurz zusammenfassen, könnte man tatsächlich sagen, KI ist schon seit vielen, vielen Jahrzehnten unter uns. Du hast gesagt, seit den 50ern, 60ern gab es die ersten Systeme, die da eben gewirkt haben. Und jetzt befinden wir uns eben in einer zweiten Phase, nenne ich es jetzt einmal, dass eine KI nicht nur eben aus bestehenden Datensätzen klare Muster erkennt, sondern eben auch noch einen Ticken weiterdenkt und quasi dann das inhaltliche Netz baut, um daraus Lösungen zu generieren. Kann man das so zusammenfassen? Also, dass das eben quasi die Weiterentwicklung jetzt ist. Und natürlich hat es noch Ausbaustufen, beziehungsweise es sollte noch weitergehen, weil eben, wie du gesagt hast, die Ergebnisse sind ja wie bei einem Menschen, wenn er sich Gedanken macht und ein Ergebnis ausspuckt. Aber wenn man das so zusammenfassen möchte, dann könnte man das schon sagen, oder? Dass die KI schon lange unter uns ist, in verschiedensten Formen, Beispiel jetzt das den Abstandshalter im Auto oder eben Karl die Klammer bei Word, ich erinnere mich auch noch dran, der dann immer gesagt hat, hier das und das machen, und dass wir eben jetzt einfach eine ja benutzerfreundlichere KI präsentiert bekommen in der heutigen Zeit zum Bearbeiten.
Der Unterschied sind eben diese sogenannten Sprachmodelle, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form in Sprache verwandelt werden kann oder als Sprache vorliegt, kann ist von der KI gelernt oder kann von ihr gelernt werden, wenn man sie auf Basis dieses Codes sozusagen eben trainiert. Und dann kann man da dann die Ergebnisse bekommen. Man spricht da von den sogenannten Prompts. Und wenn ich also sage, bitte generiere mir ein Bild, ein Foto, man kann ja auch damit Bilder produzieren, generiere mir ein Foto von einer Frau, die in einem Café sitzt, dann wird KI eben, wie ich es gerade sagte mit dem Zitat von dem Dr. Meffert, wird die KI einen Vorschlag machen, eine Frau in einem Café, weil sie hat analysiert dann 100 Bilder, die sie mal geschaut hat, angesehen hat, trägt die zusammen und hat das Konzept Frau in einem Café dann übertragen. Wenn ich sage, bitte, dieses Café soll historisch eingerichtet im Stil der 20er Jahre, wird dieses Bild neu gerendert, dann kommt sozusagen das Konzept noch hinzu. Aber auch da, wie gesagt, am Ende auf Basis der Sprachbefehls, sei es jetzt eben im Sinne einer Spracherkennung oder als Texteingabe, über diesen Befehl, über diese Zuordnung kann dann die KI auf ihr Wissen sozusagen zugreifen, mit der sie gefüttert ist.
Mit Blick jetzt auf die Finanzwelt, in welchen Bereichen würdest du sagen, eignet sich da der Einsatz von KI? Oder welche Art der KI könnte man beispielsweise in einem Kreditinstitut nutzen?
Die Art der KI ist im Grunde genommen auch kombinierbar, muss man dazu sagen. Also man hat es gerade schon gesagt, die KI ist schon eine Weile im Einsatz, bis jetzt vor allen Dingen im Bereich von Datenanalysen. Sie kennen das eben mit Kreditentscheidungen. Da bietet sich das natürlich an, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit eine Beobachtung macht und verschiedenste Daten zusammenträgt und mittels dieser Daten in ja, fast Echtzeit dann auch der Interessent auch bewertet werden kann. Ob, passt das jetzt auch eben, Stichwort Prognose ist ja auch möglich, passt das, können wir dem den Kredit geben, ja oder nein, anhand von diesen Informationen. Also wie gesagt, in dem Bereich ist das natürlich schon jetzt möglich, aber du fragtest nach den Anwendungsbereichen, es ist natürlich, sag mal, von Effizienzsteigerungen, also wie ich hatte es gerade gesagt, dieses Auswerten von Daten, Bewerten von Daten, Prognosen schaffen, bis hin zu Personalisierung. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe die Daten mir angeschaut, habe daraus Lebensereignisse abgeleitet, wenn ich sehe, oh, der hat einen höheren Gehaltseingang jetzt, der Herr Müller, dann ist er vielleicht befördert worden oder hat einen neuen Job, dann kann man ja natürlich da dann auch andere KI-gestützte Werkzeuge dranhängen, zum Beispiel eine eben automatisierte Kampagnen an Staaten, die man vorgefüttert hat und sagt, hier, bitte schick an alle Menschen, die dieses Lebensereignis, wo das beobachtet ist, ein Mailing raus und mach ihm ein Kreditangebot. Vielleicht möchte der Herr Müller sich jetzt seinen Traum von den vier Wänden erfüllen und ja, da könnte man dann auch eine Marketingmaßnahme dranhängen. Also da im Bereich der Personalisierung geht einiges, aber auch im Bereich Compliance, also Einhaltung von Gesetzen, Unternehmensrichtlinien, da gibt es ja auch verschiedenste Vorgaben, die werden ja auch nicht weniger, die ganze Regulatorik nimmt ja zu und auch da kann man natürlich gestützt mit KI eben bestimmte Mechanismen aufsetzen, eben Risikomanagement, Werkzeuge einsetzen, die bestimmte Sachen, bestimmte Aspekte im Blick haben, die man vorher definiert hat. Und da dann auch für automatisierte ja, Benachrichtigungen, auch für Strukturen, für Betrugserkennung aufsetzen.
Das sind jetzt ja alles Tätigkeiten, die du beschreibst, die mehr so das Backoffice betreffen, sage ich jetzt mal, die Datenanalyse und die Aufbearbeitung im Hintergrund. Siehst du KI im Finanzwesen auch so ein bisschen in der First Row, also im Kontakt mit Kunden tatsächlich?
Ja, auch da, ich hatte es gerade schon vorgeschlagen, also mit den Marketingvorschlägen da und natürlich auf jeden Fall, also nicht nur in der Marktfolge oder in Banksteuerung, sondern eben auch in der Ansprache beziehungsweise im direkten Kundenkontakt. Also ein sehr gelungenes Beispiel zum Beispiel würde ich gerne mal kurz vorstellen. Das hatten wir letztens, hatte ich das kennengelernt, hat eine Volksbank, hat eine bisherige Spracherkennung für ihre Hotline eingesetzt, wo dann quasi im Gegensatz zu der Spracherkennung, wie man sie früher kennt, wo man dann vielleicht auch in die Irre geleitet wird, weil die KI das eben falsch versteht oder nicht richtig sortiert, hat man da eine Kombination, eine gelungene, wie ich finde, hingekriegt, und zwar wirklich eine Spracherkennung, und zwar nicht nur auf Basis von Stichwörtern, sondern dass ich auch mein Anliegen schildern kann. Und daraufhin konnte natürlich dann die KI viel besser den Zusammenhang erkennen. Also es ist ja ein Unterschied, ob er Online-Banking machen will oder ob er eben sagt, er möchte per Online-Banking eigentlich Aktien kaufen. Und dann kann sozusagen auf Basis dieser Spracheingabe, auf Basis dieses jetzt im Gegensatz zu früher mit Stichworten hergestellten Zusammenhangs, konnte dann eben viel präziser und viel schneller an den passenden Berater der Anruf weitergeleitet werden, damit eben einfach auch die Wartezeit sich für den Kunden reduziert und auch die Irrläufe in der Bank geringer werden, weil man viel schneller weiß, was er wirklich will. Und dann hatte die Volksbank das auch noch eine weitere andere Facette da reingenommen. Die hatte nämlich auch noch sich diese Muster angeschaut. Welche Anrufe kommen eigentlich von welchen Kunden zu welcher, also Privatkunden oder Firmenkunden, zu welcher Tageszeit rein? Und haben dann sozusagen auch noch die Ressourcensteuerung der passend geschulten oder passend qualifizierten Kolleginnen und Kollegen darüber ja auch noch gesteuert und ausgestaltet, sodass sozusagen auch viel, viel besser eine Beratung stattfinden kann. Beispielsweise eben Baufinanzierung. Viele Private rufen tendenziell wahrscheinlich abends nach Feierabend an, also nach dem normalen Feierabend und also ab 18 Uhr. Und dann kann man eben sagen, okay, dann gibt es vielleicht eine bestimmte Beratung zu bestimmten Themen eben in dieser Zeit. Oder dann können wir da einfach nochmal Experten für abstellen. Also das hatte, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, einen deutlichen Effizienzgewinn geschaffen, hat die Kunden eben zufriedener gemacht. Also das sind weniger Abrufe gewesen weniger Abbrüche gewesen also die haben nicht aufgelegt in den Warteschleifen. Und eben gleichzeitig ist eben nicht nur das Kundenergebnis besser geworden, sondern auch die knappe Zeit der Berater für die tatsächliche Kundenberatung wurde dann dadurch auch länger. Also die haben dann mehr Zeit, also besser wissen, wer kann jetzt wirklich helfen auch.
Jetzt ist dem Ganzen ja aber noch nicht wirklich eine Grenze gesetzt. Oder habe ich das einfach noch nicht mitbekommen? Also es gibt alle Möglichkeiten von KIs. Es gibt alle Möglichkeiten oder alle möglichen Bereiche können damit bedient werden, optimiert werden, verschnellert werden, also beschleunigt werden, eventuell auch verschlimmbessert werden, wenn man das so sagen kann. Aber gibt es bei diesen ganzen Umsetzungsvorhaben denn auch schon Vorschläge für mögliche Regulierung oder Gesetze? Gerade wenn wir an die Regulatorik denken. Gibt es da irgendwas, was eine KI einschränkt, auch jetzt schon?
Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge, die wir alle kennen. Gerade wir als Banken, im Bankenbereich sind natürlich der ganzen Regulatorik wie kaum eine andere Branche unterworfen. Aber unabhängig davon gibt es eben ja die ganzen Datenvorgaben, also Bundesdatenschutzverordnung und Telemediengesetz, Urheberrechte, die beachtet werden. Also bei aller Begeisterung muss man auch da jetzt schon drauf achten. Und auch jetzt ist schon sehr viel reguliert. Also ich sag mal, am Ende des Tages ist KI ja nichts weiter als eine datenverarbeitende Technologie. Und datenverarbeitende Technologie ist ja auch jetzt schon reguliert und auch eben hat bestimmte Dokumentationspflichten. Also ich hatte gerade die Datenschutzgrundverordnung erwähnt. Da gibt es ja jetzt schon eben den Hinweis bei Bearbeitung von personenbezogenen Daten zum Beispiel, dass es da eben Transparenzgrundsätze gibt, Speicherbegrenzungen, Informationspflichten. Die entstehen natürlich bei einer KI-Anwendung auch und die sind natürlich auch jetzt schon zu beachten.
Nochmal kurz eine Rückfrage. Ist, was die Regulatorik angeht, Deutschland da alleine unterwegs oder kann man da auch erwarten, dass es von Seiten der EU Vorgaben gibt?
Ja, das ist genau so natürlich. Also EU ist das richtige Stichwort hier. Die Gesetze kommen ja im Grunde genommen größtenteils eben von der EU. Das heißt, da ist tatsächlich einiges im Gange. Und zwar der neue EU-KI-Act. Das ist im Dezember 2023 ist sich darauf geeinigt worden, ist jetzt im März vor kurzem vom EU-Parlament auch verabschiedet worden und wird jetzt in den nächsten Wochen in Kraft treten. Das ist ein Regelwerk, was tatsächlich diese KI-Spezifika, die diese neuen Anwendungen und eben neuen technischen Anwendungen mit sich bringen, dem soll das Ganze gerecht werden und da auch begegnen. Und das sind, muss man dazu auch sagen, nicht nur eben technische Aspekte und rechtliche Aspekte, sondern eben auch ethische Aspekte, die da eine Rolle mitspielen. Also nicht alles, was sozusagen möglich ist, ist auch gewünscht. Also wir kennen bestimmte Fälle aus dem Thema Personenüberwachung, Gesichtserkennung, wo einfach die Frage aufgeworfen wird, wollen wir das hier in der EU, ja oder nein? Also dass man über eine rote Ampel geht und dann wird das in ein persönliches Scoring eingetragen und dann darf man, wenn man das zweimal gemacht hat, ein halbes Jahr lang nicht das Land verlassen, nicht verreisen oder solche Dinge. Also da hat die EU tatsächlich ein großes Paket vorbereitet, was jetzt eben in Kürze kommt. Und das hat eben eine umfangreiche Regulatorik, die gilt. Und dieses Regelwerk wird auch schrittweise dann eingeführt. Aber da gelten bestimmte Fristen. Also besonders kritische Sachen werden nach 6 Monaten umgesetzt und dann stufenweise mittelkritische gelten schon nach 12 Monaten und andere haben 24 Monate Zeit, bis da bestimmte Dokumentations- und Pflichten oder eben auch Vorgaben gelten.
Mhm. Eine ganz persönliche Frage zwischendrin. Du hast von Gesichtserkennung und natürlich auch der Bilderzeugung durch KI gesprochen. Bist du für eine Kennzeichnungspflicht?
Eine Kennzeichnungspflicht, das ist eine gute Frage, die im Grunde genommen nicht so digital beantwortet werden kann. Ich würde als Hilfsmittel oder als gedankliche Stütze einfach mitgeben, sich selber immer die Frage zu stellen, wo ist jetzt mein kreativer Mehrwert und welchen Grad hat das an dem Werk? Also habe ich sozusagen einfach nur ein Bild erzeugt und zum Beispiel, um bei dem Beispiel Bild zu bleiben, was sage ich mal, fast identisch auf einem bisherigen Bild, zum Beispiel jetzt von Van Gogh, wo man wirklich erkennt, das ist ein Van Gogh eigentlich, das ist vielleicht in Nuancen anders, aber de facto ist es das. Das in so einem Fall würde ich jetzt dann nicht hinschreiben, das ist von mir. Also das ist auch ein gesunder Menschenverstand, wie man es eben auch im bis jetzt ja schon auch einsetzt. Und wenn aber natürlich ein Bild wirklich komplett eben von KI generiert ist, wo wirklich ich dann 1:1 auch das Ergebnis verwende, dann würde ich das schon kennzeichnen. Oder eben sagen, ist von KI generiert. Also in dem Fall sichert man sich ja auch ab durch so eine Kennzeichnung. Wenn ich jetzt aber sage, ich lasse mir durch einen KI einen Vorschlag machen für ein Mailing zum Thema Baufinanzierung zum Beispiel und Anlass ist Geburt eines Kindes und ich ändere dieses Mailing noch ab, ich habe dann noch bestimmte redaktionelle Änderungen, dann würde ich hinterfragen, ob eine Kennzeichnungspflicht da jetzt sinnvoll ist oder ob die auch gerechtfertigt auch noch ist. Also ich sag mal, das ist ja dann am Ende auch nur ein Werkzeug, wie wir heutzutage Werkzeuge auch nutzen. Also niemand würde bei einem Bild, was er mit einem Grafikprogramm erzeugt hat, hinschreiben, das habe ich mit der Anwendung XY gemacht. Also dann, das ist ja dann einfach auch irgendwo klar.
Du hast jetzt eben schon gesagt, dass auch die Gesetzesgebung so ein bisschen am Voranschreiten ist, dass von der EU was kommt. Du hast ja die Regulatorik schon angesprochen. Wenn man jetzt mal an die Zukunft denkt oder an die aktuelle Situation denkt, wo es noch keine umfassende, fixe Gesetzesgebung gibt. An was sollte man sich deiner Meinung nach jetzt schon halten? Also auch wenn es noch gesetzlich nicht geregelt ist, ich will jetzt nicht sagen Ehrenkodex, aber an was sollte man sich halten oder auf was sollte man achten, wenn man KI nutzt und in seinem Unternehmen schon nutzen möchte und einsetzen möchte?
Ich hatte es ja gerade gesagt, die Thematik ordnet sich eigentlich jetzt schon ein in den Gesetzesrahmen. Von daher, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich immer auch urheberrechtliche Fragestellungen stellt und sagt, was ist hier passiert? Ist das überhaupt meins? Auch im Sinne der eigenen Rechte an der Erzeugung des Inhalts. Wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht ein Verlag und ich möchte ein Werk verkaufen, dann ist es natürlich auch klar, wenn ich das 1:1 nur von KI gebaut habe, dann habe ich selber gar keine Rechte an dem Werk. Also ich kann dann eigentlich gar nicht verhindern, dass jemand anders urheberrechtlich mir das wegnimmt und das auch produziert und seinen eigenen Aufkleber drauf macht. Also da, sage ich mal, diesen Aspekt sollte man sich anschauen. Ganz wichtiger Aspekt natürlich der Datensicherheit. Wie gesagt, wir reden ja hier von Umgang im Unternehmen. Als Privatnutzer hat man da weniger Sorgen vielleicht mit, aber da natürlich Datensicherheit. Also wenn ich jetzt meine Marketingplanung für die nächsten 2 Jahre in eine KI-Anwendung rein kopiere, um zu sagen, mach mir einen Vorschlag XY oder mach mir einfach nur eine schöne Präsentation daraus in 12 Folien, dann sollte ich natürlich sehr wohl und sehr gut wissen, was ist das für ein Werkzeug, wo ich das da reinlade und wo landen diese Daten und wo tauchen die womöglich woanders wieder raus oder wer wird die dann noch durch geschicktes Prompten auch abrufen können. Also da, wie gesagt, das ganze Thema Datensicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Und natürlich, ich hatte es gerade gesagt, DSGVO, das ganze Thema Datenschutz, also personenbezogene Daten, sehr, sehr heikle Geschichte, gerade für Unternehmen, die auch sehr teuer werden kann, wenn man da Problematiken kriegt. Also da, dass man da bestimmte Dokumentationspflichten eben einhält oder eben beziehungsweise, wenn es geht, wirklich auch darauf verzichtet. Und es ist ein sehr kritisches Thema. Also da sollte man auf jeden Fall auch drauf achten, unabhängig jetzt von der kommenden Gesetzgebung und den ganzen Themen, die dann noch zu erwarten sind.
Ist es denn empfehlenswert, selbst wenn Unternehmen jetzt noch nicht so weit sind, dass sie KI im Einsatz haben, dass man eine Person schafft oder eine Stelle schafft, die sich mit dem Thema beschäftigt und recherchiert und eben sich dann eben um diese Koordination kümmert, dass zur Einführung einer möglichen KI eben ein Leitfaden besteht, dass Dinge wie Datenschutz geklärt sind, dass Dinge wie Abwicklung geklärt sind, Transparenz, dass die eigene Kontrolle des Unternehmens gewahrt wird. Macht es Sinn, dass man solche Positionen vielleicht schon besetzt im Voraus?
Ja, also unbedingt macht das Sinn. Also ich sag mal, bis jetzt gibt es ja schon die Stellen auch des Datenschutzbeauftragten in Unternehmen. Hier empfehlen wirklich Fachleute auch mindestens, wenn man jetzt das nicht nur am Rand einsetzen sondern zentral in der Wertschöpfungskette verankern möchte, die KI-Anwendung, dass man da am besten einen KI-Beauftragten schafft, der eben auch diese technische Brille noch mehr drauf hat und aufsitzen hat und im Dialog mit dem Datenschutzbeauftragten zusammen Anwendungen und Systeme betrachtet und auch bewertet, dass man da auch eine gewisse Entscheidungsgeschwindigkeit im Haus bekommt zu diesen Themen. Also das auf jeden Fall. Es macht aber eben auch durchaus Sinn, eine Art internes Gremium zu bilden, dass man einen Austausch hat in den verschiedenen Fachabteilungen. Ich hatte es gerade gesagt, Marktfolge, Vertrieb etc., dass man da auch einen Abgleich hat, dass, sag ich mal, ein Erfahrungsaustausch auch stattfindet und bestimmte Synergien vielleicht auch erkennbar werden. Also das macht auch, sage ich mal, unabhängig von diesen rechtlichen Aspekten oder diesen Themen auch durchaus Sinn. Also da so einen unternehmensinternen Austausch zu schaffen. Aber, und das ist, denke ich, das Allerwichtigste, es macht auch sehr früh Sinn, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ganzen Haus für das Thema frühzeitig abzuholen, die dafür zu motivieren, also keine Verbotskultur oder dergleichen zu installieren, sondern Berührungsängste im Gegenteil abbauen, Klarheit schaffen, also ähnlich wie wir es auch kennen. Also heutzutage nutzen alle ganz selbstverständlich Internet-Online-Anwendungen und auch da gab es vielleicht, wenn man zurückschaut, vor 20, 25 Jahren auch erste Berührungsängste, wo Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ach, ich weiß nicht, und natürlich darf man jetzt nicht jede E-Mail aufmachen, aber das weiß man eben auch und genau dieses Grundwissen und über die technischen Aspekte, über die Risiken, aber eben auch über die ganzen Möglichkeiten, das sollte wirklich am besten jeder kennen, dass man, sag mal, eine Fit-for-KI-Unternehmenskultur etabliert, die dem ganzen Thema positiv gegenübersteht, ja. Also da kann man gar nicht früh genug mit anfangen.
Stefan, wenn wir jetzt an die Praxis denken, gibt es da ein paar Tipps, die du einfach mit an die Hand geben kannst?
Ja, würde ich tatsächlich sagen. Man kann da auf ein paar bestimmte Themen achten und die man auch nicht zu sehr verkomplizieren muss, ohne jetzt zum KI-Experten zu werden. Also soll ja eine Sicherheit geben der Mitarbeiter und einem keine Ängste nehmen und keine Verbotskultur etablieren. Also ich würde sagen, dieses, was wir eben hatten, schon auch mal so dieses Thema Kontrolle und Verantwortung über Arbeitsergebnisse, das würde ich als ersten Punkt da sehen. Also zu sagen, seid die finale Instanz im Haus, schaut immer drauf auf eure Ergebnisse. Dann zweitens dieses Thema interne Befähigung. Ich würde da wirklich empfehlen, informiert euch zu dem Thema in der Mitarbeit. Schaut, was für Möglichkeiten gibt's im Arbeitsalltag und da eben auch up to date zu bleiben. Dann ein wichtiger Punkt ist dieses ganze Thema Datensicherheit, Sicherheit an sich, dass man da schaut, was kann mit meinen Daten gemacht werden, wo gehen die hin, dass man da eine Sensibilität schafft, also zu sagen, eben Betriebsgeheimnisse etc. dürfen nicht oder Geschäftsgeheimnisse sollten eben nicht einfach ohne nachzudenken irgendwo verwendet werden. Dann dieses Thema bezogene Daten draufzuschauen, zu sagen, okay, kann ich da die Daten herausfiltern, bevor ich eine KI damit füttern, und zwar in der Form, dass sie auch nicht aus einem Kontext heraus ableitbar sind. Stichwort, ich hatte es gerade gesagt, mit den validen Informationen, also sind die Daten noch aktuell, mit der ich die KI gefüttert habe, oder wird die KI eben frische Daten haben? Da sollten wir auf jeden Fall auch immer darauf achten bei Ergebnissen, dass da eine aktuell gefütterte KI Aussagen trifft. Das gilt besonders eben bei, wenn man ein internes Wissensmanagement damit aufbaut, dass man da einfach regelmäßig eine Aktualisierung auch hat. Dann Stichwort Transparenzgebot, also dass wir sagen, okay, wir hatten es gerade diese Diskussion, muss ich es indizieren, ja, nein. Da würde ich, wie gesagt, mit einem gesunden Menschenverstand herangehen, aber eben auch sagen, ab einem bestimmten Grad ist es erforderlich. Sie kennen das ja auch, kennen das von den automatisierten Mails, automatisierte Antworten, da steht ja dann auch drunter, dies ist eine automatisierte Antwort. An sich, Stichwort geistiges Eigentum, Urheberrecht, da sollte man abschließend auch nochmal drauf schauen. Also was ist meins, was gehört jemand anders, kann ich dafür belangt werden? Das ist im gewerblichen Kontext auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wie gesagt, mit zwei Facetten oder zwei Seiten der Medaille, und die sollten beide betrachtet werden. Das vielleicht nochmal eben abschließend.
Zusammengefasst kann man ja also sagen, das sind im Prinzip 8 Punkte, die man mit an die Hand geben kann. Also, dass man sich die Hoheit beibehält, die finale Instanz zu sein, dementsprechend eine gewisse Kompetenz wahrt, dass man für Sicherheit sorgt und auch für die Sicherheit der Daten, dass man diese gewährleisten kann, dass man sicher geht, dass man valide Informationen verwendet und eben auch bei Bedarf eine gewisse Transparenz schafft, der Kenntlichmachung. Dann das geistige Eigentum zu schützen, zum einen von unserer Seite, also dass unsere Daten und unser geistiges Eigentum geschützt ist als Unternehmen, aber auch andersrum gesehen, dass man das eben das Urheberrecht der anderen respektiert und sich nicht am geistigen Eigentum anderer bedient. Diese Folge sollte Ihnen eine kleine Übersicht geben über das, was es aktuell schon gibt, über das, was auf dem Weg ist in unserer Finanzbranche. Und sollten Sie sich noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen wollen, empfehlen wir ein Buch aus unserem Hause, Künstliche Intelligenz für Kreditinstitute. Darin erhalten Sie eine vertiefende Übersicht zum Thema, kombiniert mit konkreten Anwendungsbeispielen aus den Bereichen Anlageentscheidung, Kundenbeziehung und Compliance. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Podcast das Thema KI nicht zum letzten Mal aufgegriffen haben. Im Gegenteil, dass wir da noch weiter drauf eingehen werden, denn es wird uns immer weiter betreffen, es wird immer konkreter werden und es wird immer weiter Anwendungsfelder geben, in der KI bzw. die Mitarbeit von künstlicher Intelligenz relevant wird. In der kommenden Folge begrüßen wir einen Experten in Sachen Anzeige und Meldewesen. Auch da könnte das Thema KI schon interessant sein, denn diese Regularien betreffen nahezu alle Bereiche im Bankwesen und ich bin mir sicher, wir können mit dieser Folge einen großen Mehrwert für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer schaffen. Daher kann ich jetzt schon empfehlen, nicht verpassen. Und mit diesem Ausblick bedanke ich mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Dir, lieber Stefan, natürlich auch ein herzliches Dank für die Einblicke in diese riesige Welt oder dieses riesige Feld der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, man kann wirklich gespannt sein, wo dieser Weg noch so hinführt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier wieder heute dabei sein konnte und einen kleinen Einblick geben kann. Tatsächlich wird es wirklich noch eine Menge spannende Nebenaspekte gehen, auf die man mal eingehen sollte und wo wir mal gemeinsam draufschauen sollten. Ja.
Schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Wir hören uns auf jeden Fall wieder bei der nächsten Folge von Finanzrauschen und bis dahin Ihnen eine gute Zeit.